Last-Minute-Elfer lässt Donnerhalle beben. Emotionaler erster Punktgewinn.
Die Schalker sind wieder da. Erstklassige Stimmung beim ersten Heimspiel seit 455 Tagen.
Die ersten Leistungsträger kristallisieren sich heraus. Bülter und Salazar laufen heiß.
Wolfsjagd in niedersächsischer Einöde. Es wird Zeit für den ersten Auswärtssieg der Saison.
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Seid von Raul, 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 Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke, die Nordkurve und ich.
Und damit herzlich willkommen zurück beim Podcast Schalke, die Nordkurve und ich. Heute mit unserer 60. Folge. Mal wieder ein Jubiläum und nach unserem ersten Heimspiel der Saison 22/23 als frischer Aufsteiger. Lange haben wir Bundesliga-Fußball in der Veltins-Arena vermisst. Direkt mal mit einem Topspiel gestartet gegen Borussia Mönchengladbach. Endstand 2:2, sehr emotionales Spiel, Tor in der letzten Minute. Und darüber wollen wir ein bisschen mit euch reden. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, ihr wisst es schon, sondern auch den wunderbaren Felix, der sich mit mir wieder hier eingefunden hat und ja, mit mir das Spiel auch verfolgt hat.
Ja, herzliches Glück auf von mir und erstmal an dich Glückwunsch. Du hast richtig getippt, 2-2.
Ne, ja, vier ich Punkte habe ich. Ziehe meinen
Hut, aber ich habe auch zwei Punkte. Ne? Also ich habe ja auch unentschieden getippt, 1-1. Und ja, also was ein Spiel wirklich, was eine Leistung. So startet man auch gerne zu Hause und echt ein emotionales Feuerwerk, sowohl von den Rängen als auch auf dem Spielfeld selber. Ein Spielverlauf, den man sich nicht, glaube ich, am Ende vor allem nicht hätte besser erträumen lassen können. Und also es hat wirklich Spaß gemacht. Wieder Topspiel zur Topspielzeit, Fußball zu gucken, wir haben es ja zusammen geschaut in der Kneipe. War gut, lustig. Auch wenn ich das Gefühl hatte, wir waren die einzigen Schalker.
Gerne wieder.
Naja.
Nee, hinter uns waren welche im königsblauen Trikot. Wir hatten aber Gladbacher neben uns. Das war die absolute größte Freche. Das war so ein Kegeltrupp. So 30 Männer, alle auch mit. Die hatten alle so
Chill-T-Shirts an. Die waren nett. Die waren dann doch nett.
Die waren nett. Aber trotzdem, auch erst als das Spiel unentschieden ausgegangen war, muss man sagen. Aber naja, genug dazu. Wir wollen übers Spiel quatschen. Ich denke, der Felix fängt da wie immer erstmal mit der Aufstellung an. Da hat sich nämlich tatsächlich teilweise freiwillig, teilweise zwangsläufig was getan im Vergleich zum letzten Auftritt auswärts beim
FC Köln. Richtig. Aber fangen wir erstmal im Tor an. Noch, Schwolo natürlich noch immer gesetzt. Hat auch nochmal, ich glaube, über den werden wir gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher reden. Volle Rückendeckung auf jeden Fall von allen Verantwortlichen jetzt auch nach dem Spiel nochmal bekommen. Ist unsere Nummer 1 aktuell in Verteidigung Yoshida und Chao. Also da gab es den ersten Wechsel. Kaminski ist rausgegangen, Chao kam rein. Auf der Rechtsverteidigerposition, aus Alternativlosigkeit, bis auf Memo Aydin, der aber, glaube ich, mal wieder U23 gezockt hat, auch am Wochenende, Cedric Brunner und auf der linken Seite Thomas Uwean. Diesmal haben wir mit Doppel-6 gespielt. Tom Kraus und Axel Kral haben diese bekleidet und dann vorne gab es dann die ersten Änderungen, da Drexler sich ja rot abgeholt hat und Polter aktuell noch nicht die Leistung bringt, die man sich erhofft von ihm. Haben Terodde und Bülter die Doppelspitze gebildet und auf der 10, 8 oder auf den Flügeln dann eher zu finden Salazar und Tobi Mohr. Also andere Formation diesmal, anderes System, wie wir in das Spiel reingegangen sind. Aber man muss sagen, echt spielerisch und offensiv hat sich über die Woche richtig viel getan. Und das sollte man wirklich in den ersten Minuten schon sehen.
Fand ich auch. Also ich hätte gedacht, dass Gladbach auch ein schwierig zu bespielender Gegner wird. Ich habe Gladbach ja nicht so ganz hoch eingeschätzt, musste mir dann aber nach dem Auftritt letzte Woche, der ja dann doch recht überzeugend war, wohl eingestehen, dass Gladbach doch die eine oder andere Qualität noch hat. Aber wir haben das Spiel deutlich besser begonnen. Gladbach von Anfang an ängstlich und wir eigentlich im Power-Modus ab nach vorne. Gerade über die linke Seite ging wieder mega viel. Uwean hat das Flanken nicht verlernt und in der vierten Minute die erste sehr gefährliche Flanke von ihm, die reinkam, zu Tobi Mohr, der ja jetzt vorm Tor noch nicht wirklich glücklich aussieht diese Saison. Kann die Flanke nicht verwerten und zum Tor ummünzen, aber wird das erste Mal, wird es laut in der Arena. Uwean, der übrigens nach dem Spiel von Christoph Kramer, immerhin auch Weltmeister, ein Sonderlob bekommen hat, weil der so mega gute Flanken wohl schlägt und das wohl sehr schwer zu verteidigen ist. Auch ein Lob, was er sich, glaube ich, gerne mitnimmt. Übrigens nochmal Fun Fact, wir springen jetzt ein bisschen, wo wir gerade bei der Aufstellung waren, die du vorgelesen hast, die ja auch im Stadion immer verkündet wird. Wir haben ein neues Lied bei der Mannschaftsaufstellung anscheinend. Wir waren nicht im Stadion. Ich habe es nur durch verlässliche Quellen gehört. Wir haben nicht mehr das Game of Thrones Lied. Wir haben neues. Irgendwas anderes haben wir da jetzt für die erste Liga. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde.
Ich fand das andere war so geil. Ich war
bei dem Alten immer sehr, sehr begeistert.
Das war heftig.
Da hast du immer richtig Bock drauf gehabt.
Stimmt.
Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, nochmal einmal dazu, bevor wir aber direkt wieder ins Spiel reingehen.
Ja, genau, und auch wirklich keine 3 Minuten später, Gladbach, du sagtest es gerade, komplett ängstlich, im Spielaufbau, so viele Fehler hatten die, verlieren da richtig schnell die Bälle. Bülter, der sich da mal den Ball schnappt, dann leider die falsche Entscheidung trifft, den Ball in die Mitte flankt, anstatt eher in den Rückraum zu legen, wo ein Salazar gewartet hätte. Kann Sommer dann easy abfangen, aber dann auch nicht lange, 2 Minuten später, nächste Aktion von Salazar, Mohr schnappt sich den Ball, spielt zu Salazar und das sollte auch irgendwann dann noch von Erfolg gekrönt werden. Salazar immer durch die Mitte, holt sich den Ball an der Mittellinie ab, läuft 20, 30 Meter bis zur Strafraumkante und zieht dann wirklich auch mal ab einfach, fackelt da wirklich nicht lang, knallt den Ball aufs Tor, in dem Fall ging er es leider drüber, aber wir hatten auf jeden Fall die Hochkaräter des Spiels zu dem Zeitpunkt. Gladbach mit 80% Ballbesitz nach 12 Minuten. Hat man eigentlich gar nicht so krass gemerkt, finde ich, weil halt dann diese kranken Fehler von den Gladbachern im Spielaufbau zu finden waren. Und wie gesagt, wir mit den besten Chancen da. Gladbach zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Mal vom Tor gewesen.
Und so soll es auch erstmal bleiben. Nach einer Viertelstunde wieder Uwean, wieder über links, der von Kraus geschickt wird. Diesmal mit einer flachen Flanke auf Bülter, der, fand ich, ein mega gutes Spiel gemacht hat. Auch sehr viel, sehr präsent war, sehr viel zu sehen war. Mit einem Abschluss aufs kurze Eck, trifft den Ball nicht sauber. Deshalb Sommer im kurzen Eck, kann ihn parieren. 2 Minuten später dann die erste Annäherung von Gladbach. Am Ende Kone mit einem Schuss aus 20 Metern. Gar kein Problem für Schwolo, aber das war wirklich das Einzige, was nach 20 Minuten wirklich gefährlich Richtung Tor kam.
Richtig, und dann hat es auch nicht mehr lang gedauert, bis wir dann wieder gefährlich wurden. Und diesmal sollte es dann auch endlich klingeln. Eigentlich etwas schade, finde ich, dass wir in der Anfangsviertelstunde uns da schon nicht belohnt hatten, weil nach 15, 20 Minuten hat man schon gemerkt, dass die Mannschaft erstmal wieder eine Pause braucht, erstmal wieder einen Gang runtergeschaltet hat. Aber es gab einen, der, glaube ich, keinen Gang runtergeschaltet hat, und das ganze Spiel lang. Das war wirklich Rodrigo Salazar, der sich wieder den Ball, ich weiß gar nicht, ob es in der eigenen Hälfte schon war, aber auf jeden Fall ganz weit Richtung Mittellinie hat er sich den Ball geholt, spaziert durchs ganze Feld, lässt Kone stehen, der absolute Probleme mit Salazar hatte in der ersten Halbzeit. Geht wieder Richtung 16er Kante, zieht ab, links unten schlägt der Ball einen, Sommer ohne Chance und ja, die Arena explodiert. Ein verdienter Führungstreffer, ein schönes Tor, wirklich ein schönes Tor. Nicht so schön wie das letzte Woche, was aberkannt wurde von ihm, aber jetzt hat er endlich sein erstes Saisontor, sein erstes Bundesligator übrigens, gemacht und ja, 1-0 und alle waren zufrieden.
Ja, muss man wirklich sagen, ich hatte einfach nicht das Gefühl letzte Saison gehabt, dass der aus der Distanz so unglaublich stark war. Aber einfach richtig gut. Jetzt hat man es gegen Köln schon gesehen. Jetzt auch wieder, wie er da vorher auch sich da durchdribbelt und dann da den Abschluss sucht. Mega gut, weil wir halt einfach nicht als Aufsteiger in der Position sind, dass wir uns da bis 1 Meter vor das Tor kombinieren können, sondern dass man auch mal einen aus der zweiten Reihe nehmen muss. Ja, und somit das allererste Bundesliga-Tor für Salazar und damit ist er der 5. Uruguayer im königsblauen Dress, der das schafft. Jetzt hier, Felix, Quizfrage an dich. Kriegst du die anderen vier drauf? Die anderen vier Uruguayer? Sind alle bekannt? Alle haben wir sie spielen und hin und wieder lieben oder hassen gesehen?
Hier.
Oder kriegst du zumindest
Dario Rodriguez? Und,
Dario Rodriguez, die alte Legende, ja.
Gustavo Varela, war der auch Uruguayer?
Ja. Ja, guck mal, krieg ich schon. Gustavo Varela war auch Uruguayer, genau.
Was sind die? Nennen wir die anderen drei.
Vier waren es insgesamt. Salazar ist der fünfte, genau. Einmal, ja, hier, Mr. Ich kann Freistöße und pöbeln, Carlos Großmüller, stimmt, die alte Legende. Und einer von den sensationellen Wintertransfer, damals mit Zeroberto 2 zur gleichen Zeit gekommen, Vicente Sanchez, der auch, glaube ich, 3 Tore auf Schalke geschossen hat. Aber alles auf jeden Fall Leute, die wir noch sehr, sehr gut kennen aus unserer Schalke.
Von Salazar erwarte ich mir da immer kleiner, ein bisschen mehr leistungstechnisch. Also.
Ja, wirklich, also muss man wirklich sagen, zurück in die heutige Zeit, zurück zum Spiel Schalke gegen Gladbach. Nach dem 1:0, die letzte Viertelstunde vor der Pause, war dann vor allem durch Fouls bestimmt, durch Nicklichkeiten. Gerade wir waren sehr hart. 35. Minute Tom Kraus, 41. Minute Uwean und 45. Minute Salazar holen sich jeweils die erste gelbe Karte der Saison ab. In der Nachspielzeit trifft es mit Kone auch den ersten Gladbacher. Und somit in den letzten 15 Minuten nochmal 4 gelbe Karten. Erkennt man schon, nickliges Spiel dann gewesen, wenig Spielfluss.
Da aber finde ich richtig, nicht mehr so wahnsinnig ich richtig drin, dass wir da so wirklich eklig, ja, auf jeden eklig Fall zu bespielen sind. Das hat man, finde ich, auch die komplette erste Halbzeit gemerkt, dass Gladbach so ein bisschen, ja, ich würde sagen, angenervt war. Auch deren Spielweise und so, die sind wirklich nicht durchgekommen. Wir haben die Ordnung da hinten echt gewahrt und wirklich wenig zugelassen. Und wie gesagt, dann auch immer dann gefährlich geworden durch einen Salazar und einen Bülter. Also so stelle ich mir das vor, wie wir als Aufsteiger wirklich mit so wenig Möglichkeiten, die wir halt nun mal spielerisch und individuell haben, so einen Gegner wie Gladbach halt bespielen. Und ich meine, Gladbach, die, du sagtest es, ich hatte die auch, ja, ich meine, wir hatten die beide auf in der unteren Tabellenhälfte eingeordnet, ne, bei der Saisonprognose.
Ja, ja, ja. Du hattest sie noch ein bisschen höher, ich hatte sie, glaube ich, sogar auf 12.
Fairerweise muss man sagen, auch nach dem Spiel und auch nach letztem Spiel, die werden, glaube ich, können, wenn sie wollen, um Europa mitspielen. Aber jetzt haben sie auf jeden Fall schon mal 2 Punkte weniger und das ist halt durch einen Aufsteiger, durch uns. Das ist gut. Das ist gut zu sehen, dass wir gegen solche Mannschaften schon so weit sind, schon so gut spielen. Macht Spaß.
So hat auch, muss man sagen, der Halbzeitpfiff sehr viel Spaß gemacht. Sehr gute Stimmung in der Arena. Nochmal richtig Party von den Rängen. Völlig verdient. Sehr, sehr gute Leistung und eine völlig verdiente Pausenführung. Nach 14 Abschlüssen in der ersten Halbzeit, muss man sagen, hätte man sogar vielleicht das ein oder andere Tor mehr da erzielen können. Aber man will ja nicht übermütig werden. Völlig okay, völlig zufrieden, 1:0 zur Pause, zweite Halbzeit. Ja, waren wir dann, muss man sagen, nicht mehr ganz so offensiv so gefährlich, aber der ein oder andere kam doch nochmal durch. Die 51. Minute, ähnliche Szene wie vom 1:0, Salazar, der aus 20 Metern wieder abzieht, übers Tor, wurde diesmal aber auch deutlich besser von Kone gestört, der ja dann etwas besser auch ins Spiel kam. In der 57. holt sich Alex Kral gelb ab und im Gegensatz zu den anderen drei, die du gerade völlig zu Recht gelobt hast, war die richtig unnötig, weil es war ein Ausführung des Freistoß verhindern, also eine von den gelben Karten, wo ich immer Herzinfarkt kriege, wenn das einer von unseren Spielern macht, weil richtig unnötig und ja, brauchst du halt einfach nicht. Aber Alex Kral hat noch seine ganz eigene Geschichte zu dem Spiel, da kommen wir sicherlich später noch zu. Nach einer Stunde war es soweit. Erster Wechsel und gleich mal ein neuer. Wie bereits letzte Woche im Podcast erzählt, Jordan Larsen, der neueste Neuzugang von uns, der zwar keine richtige Vorbereitung gespielt hat, aber jetzt schon eine Woche mit der Mannschaft trainierte, kam zu seinem Bundesliga-Debüt, ersetzt den, ja, mäßig auftretenden Tobi Mohr, würde ich sagen, der ein sehr unauffälliges Spiel gemacht hatte, im Gegensatz zu seinem Pendant Salazar. Ja, und durfte für die letzte halbe Stunde vorne nochmal mit drin mitwirken.
Ja, auch dann in der Folge gab es dann nochmal zwei Wechsel. Mollet kam für Salazar und Polter für Terodde. Und muss man ehrlich sagen, dass dann der Spielfluss oder generell unsere offensiven Aktivitäten sich dann sehr in Grenzen gehalten haben in den nächsten Minuten, da will ich mit Mollet und Polter jetzt ja vielleicht sogar die Enttäuschungen der Vorbereitung eingewechselt worden sind. Von Larsson, klar, hat man jetzt vielleicht zu viel schon erwartet, vielleicht auch nicht. Mir war eigentlich klar, der wird jetzt nicht so direkt knallhart einschlagen. Auch gar kein Vorwurf an ihn, aber mit den Wechseln haben wir echt uns den Spielfluss, glaube ich, geraubt, so ein bisschen, fand ich zumindest. Und das hat auch, haben auch die Gladbacher gemerkt, die auch in der Folge immer mal wieder zu Chancen gekommen sind. Und dann, ja, 72. Minute, wirklich schlecht verteidigt, guter Angriff, aber trotzdem von den Gladbachern. Kral stört den Gladbacher beim Abspielen nicht, der Ball landet irgendwie bei Thuram, der mit der Hacke dann zu Hofmann legt. Da kommt Kral dann wieder angerauscht und ja, lässt sich da wirklich mit einer einfachen Schusstäuschung da verladen. Und Hofmann muss nur noch einschieben. 1:1 und da muss ich echt sagen, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon das Gefühl, das Spiel kippt wirklich immer mehr und mehr in Richtung der Fohlenelf.
Ja, kann man nicht anders sagen. Die Chancen häuften sich. 77. Minute, Schwolo muss überragend retten. Kone, der mit einem Volley-Schuss nach Vorarbeit Benzebaini. Zum Abschluss kommt Schwolo, ganz klasse gerettet. Ja. Die folgende Ecke wird noch nichts, mündet in eine weitere Ecke. Und ja, diese sollte dann aber zum Erfolg führen. Wer noch sich an den letzten Podcast oder an das Spiel gegen Köln erinnert, wird ein kleines Déjà-vu gehabt haben. Wieder ein Standard. Schwolo geht zum Ball hoch, ist sich nicht einig, in dem Fall mit Alex Kral. Ja. Lässt den Ball fallen vor die Füße von Markus Thuram. Und wenn Markus Thuram nicht gerade Gegenspieler anspuckt, dann ist er dafür ja bekannt, auch mal das Tor zu treffen. Also entsprechend, ja, trifft Thuram, 78 Minuten, Spiel gekippt, innerhalb von 6 Minuten, richtig unnötig. Zweimal Alex Kral massiv in der Verlosung, Schwolo sieht auch schlecht aus. Und stellt sich nach dem Spiel hin und nimmt das Tor, sagt, er ist nicht bereit, das Tor auf seine Kappe zu nehmen. Das kommt im Ruhrgebiet nicht gut an, sagen wir es mal so.
Finde ich auch, schwierig. Wenn, vor allem bei der Aktion, weil es ja wirklich eine Kopie von letzter Woche war. Der, also
ja, ist das zweite Ding am zweiten Spieltag. Das ist halt ein bisschen viel. Man muss ihm zugute halten. Er schreit wirklich. Man sieht es, dass er ja, wahrscheinlich Torwart oder Eins oder was weiß ich schreit. Und Kral muss da auch weg. Der hat da auch ganz große Aktien dran an dem Tor. Aber trotzdem, wenn du als Torwart zum Ball hochgehst, musst du den Ball haben, Punkt, ganz einfach. Wenn du den in der Hand hast und lässt ihn fallen, dann bist du
mit Torwart. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es jetzt in den nächsten Wochen besser wird. Wieder, also man hat ja, die Klasse deutet er ja an, die teilweise, die er hat. Also vorher, wie gesagt, zweimal wirklich Weltklasse gerettet da. Aber das ist halt wirklich so ein Ding, du brauchst einfach als Aufsteiger und als Mannschaft, die halt um den Klassenerhalt spielt, brauchst du hinten eine ganz, ganz sichere Bank. Also es hat einen Grund, warum Bochum letztes Jahr die Klasse gehalten hat, auch mit ganz große Aktien daran hat Riemann gehabt oder davor das Jahr mit Bielefeld und Ortega. Du brauchst einen guten Mann da hinten drin und ja, es sind jetzt erst zwei Spiele gespielt, aber wie du schon sagst, es sind zwei Böcke direkt. Puh, naja, geht's weiter im Spiel. Ich weiß nicht, ob es eine Reaktion von Frank Kramer war jetzt darauf, aber nach dem Gegentor wurde erstmal Alex Kral ausgewechselt. Ja, Danny Latzer kam rein. Unsere Meinung zu Danny Latzer kennt ihr.
Die haben wir auch da sehr laut geäußert. Der Latzer wirklich, da ist ja wirklich gar keiner für die Offensive.
Vor allem für die letzten Minuten, wenn du 2-1 hinten liegst. Also das ist jetzt der Spieler, den ich mir jetzt wünsche.
Aber ehrlich gesagt, wen hätten wir denn sonst einwechseln sollen? Problem, ne? Flick, wir hätten noch Kaminski, Matrigiani, Çalhanoğlu und Flick auf der Bank. Da hätte ich, also, weißt du, wem ich da meistens die Torgefahr zugetraut hätte? Das Ralf Fährmann. Der hätte wahrscheinlich noch eher ein Tor gemacht. Wobei Kaminski hat auch ein paar Hütten letztes Jahr. Aber trotzdem, hat natürlich Gladbach auch gewechselt und Zeit von der Uhr genommen. Aber einen sollten wir noch haben. Die 90. Minute und wir kriegen nochmal einen Freistoß aus aussichtsreicher Position. Uwean, der natürlich alle unsere Freistöße ausführt, bringt den Ball scharf rein Richtung Tor. Ja, Sommer kann den Ball locker aufnehmen, aber Ja, wie fast bei jedem Standard, der in den Strafraum fliegt, vor allen Dingen vor der Nordkurve, gibt es natürlich das große Handgeschreie nach einer Aktion von Patrick Herrmann. Aber die TV-Bilder belegen diesmal völlig zu Recht. Also der gerade eingewechselte Patrick Herrmann, in der 88. Minute eingewechselt, ja, springt in bester Volleyball-Manier zum Ball. Die Beachvolleyball-EM findet aktuell zeitgleich auch statt. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie verwechselt hat oder ob er sich da was abgeschaut hat in den 88 Minuten, die er vorher auf der Bank gesessen hat. Aber auf jeden Fall geht er da klar mit der Hand hin, trifft mit der ausgestreckten Faust den Ball. Ja, und es kommt ein Anruf aus Köln. Und diesmal ist es nicht negativ, so wie letzte Woche, sondern positiv. Schiedsrichter Jablonski, der das Spiel übrigens sehr gut im Griff hatte, guten Mann geholt fürs Topspiel. Ja, geht raus, lässt sich zwei Perspektiven zeigen und ist sich dann auch völlig sicher, dass das ein Elfmeter ist. Und den gibt es dann auch tatsächlich zur Freude der Nordkurve. Erklärt es vorher nochmal den Gladbachern. Ja. Zu dem gibt es logischerweise Geld.
Hat sich auch im Endeffekt keiner beschwert dann hinterher nach dem Spiel, weil das war so doof.
Da muss man auch.
Hätte kein Schalker mehr erreicht, den Ball. Der Ball wäre in Sommers Arme geflogen. Also, aber man muss auch mal Glück haben. Das ist genau das, was wir brauchen. So ein bisschen Spielglück dann hinterher. Und was ich gut fand, dann Elfmeter wurde gepfiffen und Bülter komplett selbstbewusst schnappt sich direkt den Ball. Da wurde nicht lange diskutiert, Bülter übernimmt Verantwortung, verlädt Sommer, schiebt den Ball ein und ja, komplette Eskalation in Gelsenkirchen. Die Donnerhalle wird weggesprengt da. Also ich wäre so gern da gewesen in dem Moment. Ne? Das war, glaube ich, wenn in der 90. plus 3 das 2-2 schießt. Gegen Gladbach wirklich, die dann am Ende dann doch besser waren, es sah nichts danach aus, dass wir irgendwie ein Tor machen noch, außer durch Standards. Und ja, Marius Bülter holt uns den Punkt.
Und entsprechend wurde die Mannschaft natürlich auch gefeiert nach dem Spiel. Sehr emotionale Ansprache von Frank Kramer. Ich muss wirklich sagen, ich bin bisher echt positiv überrascht von Frank Kramer. Weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass er so ein David Wagner, ich weiß auch nicht, woran es liegt, wir müssen eine Reaktion zeigen und ich stehe immer wie eine Statue an der Seitenlinie. Das ist er zum Glück nicht. Er wirkt sehr emotional an der Linie, was ich sehr gerne habe, auch im Kreis nach dem Spiel.
Ist auch mit zum Jubeln weggefahren am Rand, hat sich damit auf den Haufen geschmissen. Sowas sieht man ja, glaube ich, sehr gerne bei uns auf Schalke. Dass wirklich der Staff ich feiere es einfach, wenn Gerald Asamoah, Mike Büskens und halt Frank Kramer dann auch da so krass emotional bei der Sache sind, so gut mitjubeln und weiß nicht, das siehst du einfach, dass dann noch immer eine Mannschaft auf dem Platz steht, so wie letzte Saison und dass sich da auch was diese ganzen Beziehungen, was das ganze Mannschaftsgefüge da angeht, sich da nicht viel verändert hat und ich meine, das haben wir uns ja alle gewünscht eigentlich.
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt einen Punkt. Ich erinnere nochmal an meine Aussage im Podcast vor dem Spiel gegen den Bremer SV, als ich gesagt habe, ich erwarte aus den ersten drei Spielen 4 Punkte. Also wir haben jetzt einen und noch ein Spiel für 3 Punkte. Entsprechend muss was kommen.
Wobei ich ganz ehrlich bin, dass ich nicht erwartet habe, dass wir in diesem Spiel einen Punkt holen. Also in meiner Rechnung war gegen Köln unentschieden und gegen Wolfsburg gewinnen. Das war meine Rechnung.
Nee, meine Rechnung war unentschieden gegen Wolfsburg und Sieg gegen Köln. Ich habe ja gesagt, wir gewinnen gegen Köln. Das ist dann aus vielerlei Gründen schiefgegangen. Aber naja, wir werden sehen, was gegen Wolfsburg so passiert, kommen wir auf jeden Fall später zu. Wir müssen noch den Held und den Deppen küren. Wir haben, ich glaube, es kommen jeweils 2 Kandidaten in Frage. Ich finde es trotzdem beides mal relativ eindeutig. Wir fangen mal mit dem Deppen an. Also klar, Schwolo da mit seiner Geschichte hat aber auch halt viele gute Bälle gehalten, war sehr sicher, bis auf halt Strafraumbeherrschung beim Eckball. Wieder mal in der einen Szene sehr, sehr schwierig, aber auch da ist er meiner Meinung nach nicht allein dran schuld. Wer aber alleine am ersten Tor schuld ist und auch mit am zweiten Tor schuld ist und sonst überhaupt nicht aufgefallen ist, bis auf dafür, dass er sich eine gelbe Karte für den Freistoß, schnelle Ausführung Freistoß verhindern geholt hat, ist Alex Kral, den ich wirklich richtig furchtbar fand. Also das ist für mich ganz klar der Depp des Tages.
Ich glaube, da kann ich dir nur zustimmen. Ich hatte auch erst eigentlich nur Schwolo auf dem Zettel, aber wenn man es jetzt so, also Schwolo hat halt schon das ein oder andere Mal echt den Arsch gerettet noch hinten. Und ja, Alex Kral war über das ganze Spiel echt Knete. Und ja, ich denke, ein verdienter Depp auf jeden Fall. Held, du hast es gerade auch gesagt, ich glaube, wir haben dieselben zwei Kandidaten, einmal Bülter und Salazar. Für mich persönlich ist es Salazar, ehrlich gesagt. Der Typ ist einfach eine Maschine. Jede Offensivaktion geht halt über Salazar. Man hat direkt gemerkt, als er ausgewechselt wurde, da war es nach vorne hin, ging da fast gar nichts mehr für uns. Der schnappt sich die Bälle, habe ich schon so oft jetzt gesagt, an der Mittellinie, geht die Meter, verteilt die Bälle schön oder zieht dann auch mal wirklich ab. Und da muss man auch sagen, das sind keine, der kann das ja wirklich, diese Distanzschüsse. Da ist dann wirklich, weiß nicht, von fünf Schüssen, die der absetzt, da sind halt drei gefährlich. Also das ist so eine Waffe, kann das noch werden, glaube ich, in der Saison jetzt noch. Und ja, deswegen Salazar für mich Held des Tages.
Für mich auch. Ich mache es ganz schnell. Zweite Mal in dieser Saison. Nach dem letzte Spiel gegen Köln hat er ihn auch schon bekommen. Ich bin begeistert von Salazar und hoffe, dass der die Form weiterhin so hält. Also kann man wirklich nicht anders sagen. Richtig, richtig guter Zocker. Ich hoffe, er bleibt uns lange noch erhalten und ja, kann die Form konservieren und ist weiterhin so ein Antriebsmotor da vorne auf der 10. So einen richtigen Zehner hatten wir echt lange nicht mehr. Und ich bin wirklich da sehr, sehr begeistert drüber. Kann man nicht anders sagen. Also Salazar Held, Kraldepp, muss man sagen, war ja nix.
Das stimmt.
Ja, und am Ende steht ein, ich würde sagen, mehr als verdienter Punktgewinn. Mit hätte man sich die Schwächephase da nicht geleistet, zwischen der 65. und 85. Minute, hätte man das auch gewinnen können, das Spiel. Aber wir wollen nicht übermütig werden. Absolut. Punkt gegen Gladbach ist völlig okay. Vor allem mit den Spielern, die da auch auf der anderen Seite spielen, wie gesagt, Weltmeister, Nationalspieler, verdiente Bundesligaspieler.
Die aber auch alle heftig beeindruckt waren von der Kulisse. Ne? Hat man auch hinterher in den Interviews noch herausgehört. Ein Kramer, der noch gesagt hat, ja, mit der Kulisse gehört Schalke einfach in die erste Liga. Da hast du echt Respekt, wenn du hier spielst. Auch Daniel Farke, der nochmal ein dickes Lob da an die Fans gegeben hat, also an die Schalke-Fans sogar. Das ist schon gut zu hören, dass man dann doch irgendwo so ein bisschen vermisst wurde. Ne? Also.
Ja, das tut schon gut. Aber das wissen wir halt auch, ne? Zweitgrößter Verein Deutschlands, brauchen wir nicht drüber reden. Hat definitiv seine Gründe, hat man wieder gemerkt. Die Felddienst Arena ist zurück in der ersten Fußball-Bundesliga, da wo sie hingehört. Und ich freue mich auf die nächsten Heimspiele. Union und Bochum sind jetzt auch Gegner, die natürlich für geile Spiele auf jeden Fall zu haben sind. Das wird sehr, sehr geile Spiele da dieses Jahr noch geben. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass wir da auch mal wieder da sind. Jetzt leider die ersten Spiele. Das ist leider terminlich auch etwas schwierig bei uns, aber ja, wird man sehen, dazu die ein oder andere Auswärtsfahrt.
Also.
Ja, auf jeden Fall. Bin ich mir sicher. So, das erstmal zu unserem Spiel. Wir wollen noch einmal schauen, was so sonst in der Bundesliga passiert ist. Das war wieder einiges an diesem Wochenende. Und das machen wir wie immer in unserer Kategorie, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen am Freitagabend man muss sagen, für ein Freitagsspiel unglaublich guten Spiel, Freiburg gegen Dortmund. Im Vorfeld der Partie vielleicht mal zu unseren Freunden aus Lüdenscheid, die sich einen neuen aufstrebenden Nationalspieler gekauft haben, der im Interview besonders cool sein wollte mit seinen 22 Jahren und erstmal eine Spitze gegen Schalke verteilt hat. Und ja, was soll ich sagen, ich lasse mich gern provozieren. Nico Schlotterbeck, wer es nicht mitbekommen hat, hat sich ins Interview gesetzt und in Anbetracht des Spiels Schalke gegen Gladbach am Samstagabend in Frage gestellt, ob es auf Schalke denn wirklich Top-Spiele gibt. Ich sag mal so, ein verdienter Dortmunder Spieler dürfte sich das vielleicht leisten oder jemand, natürlich ist es dann genauso unsympathisch oder so, aber weiß nicht, ein Weidenfeller oder ein Großkreuz.
Es gab auch einfach bessere Sprüche, die ein bisschen mehr Niveau hatten. Also das war wirklich. Dass man das sich mit 22 Jahren als Neuzugang bei Dortmund rausnimmt, der jetzt drei Spiele für den BVB.
Der vor allem noch nichts genau, erreicht hat. Noch nichts hat er erreicht.
Noch kein Derby gespielt hat und da direkt sticheln muss. Also, ich weiß nicht. Ich dachte eigentlich immer, Nico Schlotterbeck eigentlich ein cooler Typ, aber auch was der auch schon. Auch was
überhaupt
der dann
nicht.
Danach
auch, überhaupt
auch mit Streich da die Aktion, da, das war alles. Nee. Brauchst du nicht.
Ja, also auch im Vorfeld, ne? Er kommt ja von Freiburg, kommt am zweiten Spieltag zurück zu seinem alten Arbeitgeber und wir kennen es. Spieler jubeln teilweise nicht, wenn sie gegen ihre Ex-Vereine treffen. Ko Itakura, der bei Gladbach gespielt hat, überragend gut war, leider. Hat auch Applaus bekommen und so. Hat sich sehr ehrfürchtig und sehr anständig verhalten. Und Nico Schlotterbeck hat halt auf den Kommentar der Freiburger Fans, ach Nico, in 2 Jahren bist du wieder bei uns, bist du wieder zu Hause, nur gesagt, nee, ich komme schon nächstes Jahr und gehe dann mit einem Auswärtssieg. Also das ist so unglaublich unsympathisch. Das ist wirklich, also dann erdreistet er sich noch gegen Christian Streich, der ihm überhaupt die Chance gegeben hat zu spielen und ihm das Fußballspielen im Profibereich nun mal gelehrt hat, als Freiburger Vereinslegende, legt er sich mit dem an der Auslinie an, nachdem er ja auch völlig im Unrecht ist, weil er ein klares Foulspiel begangen hat, wofür er auch eine gelbe Karte bekommen hat. Ja, ich sag mal so, niemals die Hand beißen, die einen gefüttert hat. Das fällt einem irgendwann nämlich mal auf die Füße. Das einmal dazu, ich lasse mich gern provozieren, ich freue mich aufs Derby. Ich weiß, dass wir da Leute im Kader haben, die ihn das spüren lassen werden. Ja, mit großer Fresse kommt man im Ruhrgebiet nämlich bekannterweise nicht weit. Das ist nicht nur in Gelsenkirchen so, sondern auch 40 Kilometer weiter. Entsprechend kleinere Brötchen backen, erstmal mit Leistung glänzen und dann große Fresse haben, richtig, nicht andersrum. Das einmal dazu, gehen wir zum Spiel. Für mich auf jeden Fall das Highlight des Abends, nachdem dann endlich DAZN mal funktioniert hat, weil dieses Drecksunternehmen neben ihren erhöhten Preisen ja auch ihr Streaming ungefähr nochmal verschlechtert hat. Es lief dann irgendwann tatsächlich ab der 15. Minute, durfte ich dann auch Fußball gucken. Hat unser Ex-Schalker Michael Gregoritsch, der aus irgendeinem Grund unglaublich gut bei Freiburg funktioniert, 2 Spiele, 2 Hütten gemacht, das 1-0 gemacht für den SC Freiburg und die wunderbare Freiburger Torhymne nach unserer, die zweitschönste der Bundesliga, ganz einfach, und unsere alte. Hat das 1-0 gemacht, schöner Kopfball. Kollektives Totalversagen der Dortmunder Defensive. Ja, leider konnten die Freiburger das nicht halten. Marc Flecken mit einem kuriosen Patzer, der sicherlich schon viral gegangen ist und den einige von euch sicherlich auch schon gesehen haben. Leitet mit in der 77. Minute mit dem Ausgleich das Debakel ein. Am Ende steht ein 1-3. Freiburg verliert, gibt das Spiel in den letzten 15 Minuten noch aus der Hand, verliert das Spiel 1-3. Beino Gittens und Mukuku, die beiden eingewechselten, muss man sagen, 18 und 19 Jahre alt, die waren leider schon echt gut, muss man sagen. Und Terzic von alle 3 Schützen sind eingewechselt worden. Also muss man sagen, da hat der Trainer wohl was sehr, sehr richtig gemacht, leider. Somit steht Dortmund jetzt nach 2 Spielen mit 6 Punkten da und tabellarisch zumindest als erster Bayernjäger und als mit den Bayern auch einzige Mannschaft, die bisher beide Spiele gewonnen hat.
Ja, wer beide Spiele unentschieden gespielt hat bis jetzt, sind Bremen und Stuttgart. Die haben sich Samstag 15:30 getroffen in Bremen im Weserstadion. Endstand 2-2 und Bremen wieder einmal, so wie letzte Woche, mit einem schnellen Start ins Spiel, im Blitzstart. Füllkrug macht in der 4. Minute das 1-0, ehe dann kurz vor der Pause Endo ausgleichen kann für Stuttgart. Spiel verlagert sich immer mehr Richtung Stuttgart. Stuttgart mit dem Momentum kann in der 77. durch Silas das 2-1 machen, der dann wirklich auch 5 Minuten später dann noch eigentlich den Siegtreffer und die Entscheidung zum 3-1 auf dem Fuß hat. Vergibt aber und dann 90 plus 5 auch ein Lucky Punch beim anderen Aufsteiger Burke in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem 2-2 und auch da ist die Arena geplatzt.
Ja, wo die Arena nicht platzt, unabhängig vom Spielstand, ist in Leverkusen. da sind halt nicht so viele Leute, ne? Und die Leverkusener Fanszene, ist jetzt auch nicht bekannt für ihren Mega-Support, aber die haben sich mal einen richtig schönen, dicken Fehlstart geleistet. Bisher die absolute Enttäuschung der Saison nach dem Aus in Elversberg. Und der Auftaktniederlage gegen Dortmund kann man mal machen, kann man verlieren. Im Pokal sind schon andere gestrauchelt, aber zu Hause gegen den FC Augsburg, André Hahn macht in der 82. Minute das goldene Tor. Leverkusen verliert auch das erste Heimspiel der Saison gegen Augsburg, die für mich einfach mit Abstiegskandidat sind. 1-2 und ist jetzt Tabellenletzter mit 0 Punkten.
Ja, wen ich eigentlich nach zwei Spielen auf dem letzten Tabellenplatz gesehen habe, wäre eigentlich Hertha BSC Berlin gewesen oder was ich mir auch auf jeden Fall auch gewünscht hätte. Die haben zu Hause in Berlin Frankfurt empfangen. Frankfurt auch nach der 6-1-Klatsche und auch nach dem 0-2 nach der 6-1-Klatsche gegen Bayern und nach dem 0-2 gegen Real. Mit zwei Niederlagen in die Pflichtspielsaison, wenn man so sagen darf, gestartet. Waren auf jeden Fall auch Wiedergutmachung aus. Ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass die Berliner da echt fertig machen werden. Also ich glaube, ich habe bei Kicktipp so 3-0 getippt oder so für Frankfurt. Und ich war auch. Meine Kickbase-Aktivitäten waren auch eigentlich darauf ausgelegt, dass Frankfurt gut spielt. Aber dem sollte nicht so sein. Schon in der dritten Minute, unser Freund Suat Serdar netzt per Kopf nach und ja, Berlin dann auch sogar über weite Strecken die bessere Mannschaft. Doch zweite Hälfte haben wir Kamada. 48. Minute macht das 1-1 und ja, im Endeffekt ein gerechtes Unentschieden. Beide jetzt noch nicht gewonnen. Ein Punkt und wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht von Frankfurt, weil das war eigentlich ein Pflichtsieg.
Darüber hinaus gab es noch ganz spät Diskussionen. 89. Minute, Schiedsrichter Willenborg spricht Frankfurt einen Elfmeter zu, den er nach Videostudium zurücknimmt. Vielleicht ganz kurz, wen da meine Meinung interessiert, hat er zu Recht zurückgenommen. Kicker sieht es anders, aber also letztendlich ist auch die Begründung am Sky-Mikro meiner Meinung nach gut. Ursache und Wirkung passen nicht zusammen.
Der fällt ein bisschen lächerlich.
So gerne ich den Elfmeter gehabt. Der fällt sehr lächerlich.
Kann man einfach schlauer anstellen, ne? Meiner Meinung nach nachvollziehbar. Also der fällt da richtig, ja. Gibt's Elfmeter, glaube ich.
Ja. Zweite Mannschaft. Ich habe hier die bisher Enttäuschung der Saison nach Leverkusen. Die zweite Mannschaft, die bisher beide Spiele verloren hat, ist der VfL Bochum. Und das sah eigentlich relativ lange sehr gut aus. Nach 13 Minuten führt der VfL Bochum mit 2-0 durch zwei Tore von Simon Zoller. Nur um dann innerhalb von den nächsten 10 Minuten sich zwei weitere Gegentore zu fangen. Eins davon durch Ozan Kabak. Hurra! Dann hält Riemann, du hast ihn vorhin schon gelobt, als guten Rückhalt der Bochumer noch einen Elfmeter. Aber in der 88. Minute steht Dabur richtig. Und ja, markiert das späte 3-2 für Hoffenheim. Dementsprechend Bochum jetzt auf Platz 17 abgerutscht. Ja, auch definitiv ein dicker Fehlstart.
Ja, wer, glaube ich, sich auch einen Fehlstart geleistet hat oder den Erwartungen noch hinterherhängt, ist RB Leipzig, die zu Hause gegen Köln nur 2-2 spielen konnten. Und das, obwohl Werner jetzt wieder zurück ist und sich direkt mal in die Torschützenliste in der 36. Minute einträgt. Auch mit ganz großer Mithilfe des Kölner Torhüters Schwebe. Den kann man mal halten.
könnte.
Also war ähnlich zu Flecken eigentlich. Also das waren so die zwei dicken Patzer, glaube ich, des Spieltags. In der 40. Minute kann dann für Köln Dietz noch ausgleichen. Und 45. Minute plus 1, wirklich dumme rote Karte eigentlich.
Richtiger Idiot. Schoboschlei
fährt dann den Ellbogen aus, trifft den Spieler im Gesicht. Auch für mein Kickbase-Team absolute Scheiße gewesen. Also, ich hatte jetzt nie mehr. Ich sehe jetzt zwei Spiele weg. Naja, dann nach der Halbzeit auch diese Saison, muss man sagen, wieder Leistungsträger der Leipziger. Christopher Nkunku macht in der 56. Minute das 2-1. Ihr dann ja die Kölner gut ihre Überzahl ausspielen, haben sie ja, meine ich, letzte Woche schon gut geübt, 70 Minuten lang. Und können dann noch ausgleichen in der 72. Minute. Am Ende wollten beide Mannschaften, denke ich, den Sieg, war aber doch ein gerechtes Unentschieden. Spiel geht 2-2 aus und ja, Leipzig auch ohne Punkt bis jetzt. Ohne Sieg, so.
Ja, zwei Unentschieden haben die bisher, ne? Zwei Punkte auch nur, auch bisher untere Tabellenhälfte. So, das war's zum Samstag. Kommen wir zum Sonntag. Mainz gegen Union, 0-0. Der Schiedsrichter hat die beste Kickernote von allen Akteuren auf dem Platz bekommen. Das sagt alles über das Spiel.
Ja, brauche ich da also nicht zu sagen. Wirklich, also ich glaube, es gab einen Wumms-Beitrag. Highlights des Spiels waren der Anpfiff und der Abpfiff. Also
viel ist wirklich nicht.
Die haben sich ja so neutralisiert gegenseitig, ist ja unfassbar. Naja, dann kommen wir zum Rekordmeister. Bayern empfängt unser Gegner von nächster Woche, den VfL Wolfsburg. Bayern gewinnt 2-0. Und das muss man sagen, obwohl Wolfsburg echt gut mitgehalten hat bis zum Gegentor, haben auch sich oft vorne gezeigt, hatten gute Chancen, aber muss man wirklich sagen, die haben mit Musiala da echt jetzt einen, die Bayern wieder einen jungen Mann aus der Jugend gefischt. Der ist einfach Weltklasse schon jetzt, teilweise lässt er da echt Weltklasse aufblitzen, macht er dann 33, das 1-0, ist auch dann an jeder Offensivaktion fast von Bayern beteiligt. Ja, und dann fackelt Kimmich in der 43. Minute nochmal nicht lange und Müller macht ja den typischen Müller, hält einfach seinen Fuß davor. Der Ball zappelt im Netz, es steht 2-0 und ja, da hat sich Bayern dann auch zurückgelehnt und ist in der zweiten Hälfte, denke ich, auf Halbgas gefahren.
Ja, Mané hat auch noch zwei Hütten gemacht, die beide
wegen aber deutlich abseits, muss ich sagen, wie dumm, also wirklich, da dachte ich wirklich, ey Mané, also du bist hier Weltklasse-Stürmer anscheinend, also ich will mir jetzt hier nicht die Welt...
Vor allem hat er das im Supercup auch gemacht. Ja, ich will mich die
jetzt hier absprechen, aber das muss man doch sehen als Stürmer, dass du da wirklich zwei Schritte im Abseits stehst, also und dann noch so jubeln, als ob das Tor zählt.
Das passiert ihm oft. Passiert ihm echt oft, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen komisch, weiß nicht. Vielleicht sind in der Premier League die Abseitslinien anders
kalibriert. Ich sehe schon, gegen uns macht
er wahrscheinlich vier Runden dann. Ja, richtig. Im Zweifel guckt der Videoassistent weg. Aber das von Spieltag von den anderen Spielen. Ja, was soll man sagen? Weite Teile der Bundesliga-Tabelle sehen so aus, wie man es kennt. Bayern oben, dahinter Dortmund. Ja, Hertha unten, Bochum unten. Augsburg halt oben, weil Leverkusen Ultramist ist, aber ja, wir als 13. aktuell, ein Punkt. Aber wie gesagt, nach zwei Spieltagen sagt die Tabelle doch da herzlich, herzlich wenig aus. Kommen wir zu nächster Woche. Samstag 15:30 Uhr, das zum ersten Mal in dieser Saison. Ich freue mich und kann es noch nicht mal völlig gucken. Ich muss selber pfeifen. Aber erst um 18 Uhr. Ich habe Hoffnung, dass wir dann das Spiel schon entschieden haben, womit wir zum Spiel und zu unserem Gegner kommen. VfL Wolfsburg, ich glaube, es sind noch Karten verfügbar. Wolfsburg hat, wie immer, das Stadion nicht voll bekommen. Wir haben auch überlegt, ob wir fahren, aber nachdem wir keine Karten zugeteilt bekommen haben, konnte man noch über Wolfsburg Tickets erstehen. Aber Wolfsburg habe ich auch noch nie gesehen. Unterrang und Oberrang kosten gleich viel, 55 Euro. Also für ein Oberrang-Ticket 55 Euro, muss ich sagen. Da würde ich mich nicht wundern, wenn die Fans nicht kommen. Also das ist ja die größte Unverschämtheit aller Zeiten. Was glauben die, wer die sind? Für einen Sitzplatz 22 Euro, glaube ich.
Lächerlich, lächerlich. Naja, werden wir wahrscheinlich eh wieder, wir sind da 5.000, 6.000, denke ich, werden wir sein, wenn nicht sogar mehr. Also deutlich mehr als die Wolfsburger bestimmt, mal schauen. Und ja, aber ich glaube, es wird ein schwieriges Spiel, ehrlich gesagt. Also ich habe, wie gesagt, gestern Bayern gegen Wolfsburg gesehen und die Wolfsburger sind echt nicht schlecht, ne? Also sich so gegen Bayern zu verkaufen, eine halbe Stunde lang, das sah schon gut aus.
Nur weil die jetzt nicht wie Frankfurt da komplett unter die Räder kommen. Naja.
Was sagst du, was tippst du?
Ja, die haben gegen Bremen am ersten Spieltag, waren die auch das deutlich schlechtere Team und so. Ich sag dir ehrlich, ich glaube, wir gewinnen. Ich vermute, dass gerade halt wieder der Auswärts-Fansupport, also 28.000, geht in dieses riesengroße Stadion rein, dann bekommen sie es noch nicht mal voll. Mit Schalker Unterstützung wird das, glaube ich, klappen. Ich glaube, dass wir einfach das zu einem Heimspiel mal wieder machen. Und dass wir entsprechend das Spiel dann auch gewinnen werden. Ich sage, wir gewinnen 1-2 in Wolfsburg. Salazar und Bülter machen wieder jeweils eine Hütte.
Oh. Ich glaube, ich gehe mit dem Unentschieden. Ich sage, das Spiel geht, so wie ich schon letzte Woche getippt habe, 1-1 aus. Wer macht die Bude? Ich sage, Standardtor Yoshida. Kopfball. Einfach mal ins Blau rein.
Ja, wirklich, also das ist richtig, richtig wilder Tipp. Aber naja, das heißt auch, dass es wird definitiv vielleicht, also außer wir verlieren, wird einer von uns Punkte bekommen in unserem Tippspiel und einer nicht. Und ich würde sagen, so alle 5 Spieltage werden wir dann mal drauf gucken und mal so einen Zwischenstand, einen kleinen Zwischenstand auch mal geben. Das so dazu. Ich gehe mit dem Sieg, du mit dem Unentschieden. Vielleicht ist es auch wieder meine komische Euphorie und wir gehen richtig baden, aber wäre auch nicht das erste Mal. Wir werden sehen. Wir werden sehen und wir werden euch auch davon unterrichten dann. Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Heimspiel der Saison, mit dem ersten Punkt der Saison. Kann gerne so weitergehen. Ist ein guter Schritt gewesen Richtung Klassenerhalt. Jeder Punkt ist wichtig. Ich freue mich auf das nächste Auswärtsspiel. Hat wieder Spaß gemacht, mit dir
zu quatschen. Fall.
Ich würde sagen, macht Idiot, Glück auf. Glück auf, ciao, ciao. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Glück auf, tschüss.